Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie und euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin Chirurg und leite das Adipositas-Zentrum in Zürich mit den beiden Standorten Zürich und Männedorf und bin wie immer nicht allein, sondern habe meine üblichen Kompagnons an meiner Seite. Einmal Andreas, hallo.
Hallo zusammen.
Und den Tarek.
Ja, hallo zusammen.
Also, und wir haben uns heute erneut getroffen, um über ein weiteres wichtiges Thema für unsere PatientInnen zu sprechen. Und heute möchten wir uns über die richtige Wahl des Operationsverfahrens unterhalten.
Stellt sich natürlich gleich die Frage, gibt es, wenn du das so formulierst, eine falsche OP-Methode?
Naja, also falsch im Sinne, das darf man nicht machen, ist natürlich immer schwierig und klingt dann auch gleich groß. Aber wenn du mich so direkt fragst, dann würde ich aus chirurgischer Sicht natürlich sagen, dass wir in einem Zeitalter der evidence-based Medizin leben. Das heißt, wir haben ausreichende Studien durchgeführt, die uns helfen bei der richtigen Entscheidung. Und wenn man sich schon zwischen mehreren OP-Verfahren entscheiden möchte, dann sollten zumindest für diese OP-Verfahren die nötige Evidenz zur Verfügung stehen. Und das ist eben für viele OP-Verfahren, die da draußen hochfrequent angewendet werden, nicht der Fall. Und das ist für den Patienten ganz häufig von außen gar nicht zu erkennen, ob es sich jetzt um eine etablierte Methode handelt. Und wenn ja, was meinen wir denn damit etabliert? Das heißt wissenschaftlich etabliert oder ist es nur bei dem Chirurgen etabliert? Und darüber wollen wir heute sprechen.
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ich will unsere beiden Chirurgen sofort mal wieder einfangen. Marco ist schon ganz, ganz tief im Thema. Ich würde aber weiter vorne anfangen. Bevor man sagt, welche OP-Methode ist richtig, an euch beide mal die Frage, welche OP-Methoden gibt es denn oder werden eingesetzt bei der bariatrischen Operation?
Da erlaube ich mir mal selber direkt zu antworten. Es gibt international und auch national, jetzt insbesondere hier in der Schweiz und auch in der Bundesrepublik Deutschland, so 4, 5 gut etablierte und breit eingesetzte Operationsmethoden. Die zwei wichtigsten Operationsmethoden seien jetzt hier gleich einmal aufgeführt. Das ist der Magenbypass, und zwar der klassische, so nennt man das, den proximalen Roh-Y-Magenbypass. Das ist der klassische Magenbypass. Auf die Feinheiten und die Details der Operationstechnik kommen wir sicher gleich noch zu sprechen. Und die zweite OP-Methode, die von hoher Relevanz ist aufgrund ihrer Häufigkeit, ist die sogenannte Schlauchmagenoperation.
Okay, das heißt, in den Selbsthilfegruppen höre ich immer Schlauchmagen oder Bypass. Im Grunde genommen, das sind so die beiden Operationsmethoden, die so gang und gäbe sind, kann man das so sagen?
Ich kann mal grob sagen, Bypass ist ja ein Fachbegriff, der übersetzt nichts anderes heißt als Umleitung. Also bei einem Bypass der Bypass letztendlich bedeutet, dass wir den Essensbrei um den üblichen Weg herumleiten. Es gibt verschiedene OP-Techniken bei einem Bypass. Also ein Bypass ist nicht immer gleich derselbe Bypass bezüglich seiner Technik. Marco, du kannst dir sicher ein Wort dazu sagen. Wir haben ja verschiedene Bypass-Arten, verschiedene Bypass-Techniken, die manchmal dann auch in einen Topf geworfen werden.
Ja. Ich würde da im Laufe der Aufnahme noch mal drauf zurückkommen und würde jetzt einfach mal festlegen, dass wenn wir ab jetzt den Begriff Magenbypass verwenden, dass wir dann über den klassischen Standard-Magenbypass sprechen, den sogenannten proximalen Magenbypass, der mit der Ruh in Y-Rekonstruktion klassischerweise durchgeführt wird. Auf die anderen Abwandlungen, Modifikationen kommen wir dann später noch zu sprechen.
Ja, das macht Sinn. Das ist sicher gut.
Also ich würde mal vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Wahl Schlauchmagen-Magen-Bypass. Wird an der Stelle noch ergänzen, dass es ja die wissenschaftlichen Umfrageergebnisse gibt weltweit, welche Operationsverfahren denn in welchem Teil der Erde wie häufig durchgeführt werden. Da gibt es doch beachtliche regionale Unterschiede, muss man sagen. Weltweit ist es insgesamt so, dass gute 60% aller bariatrischen Eingriffe mittlerweile in Form des Schlauchmagens durchgeführt werden. Wobei diese übermäßige Verwendung nicht in allen Teilen dieser Erde gleich ist. In den westlichen Industrienationen herrscht nach wie vor der Magenbypass vor. Und viele der Schlauchmägen werden heutzutage in den Ländern durchgeführt, in denen es möglicherweise infrastrukturell keine besonders gute Nachsorge gibt, die sich dort nicht etabliert hat, unter der Annahme, dass dann die Nachsorge vielleicht auch weniger aufwendig ist, was ein weiteres Thema ist, was wir dann irgendwann mal miteinander besprechen müssen. In der Schweiz hingegen ist es so, dass die Schweiz da eine Ausnahme darstellt. In der Schweiz sind 75% aller Eingriffe ein proximaler Magenbypass und ein gutes Viertel der Eingriffe werden in Form einer Schlauchmagenresektion durchgeführt. Das gilt für die primären Eingriffe. Und dann gibt es noch eine kleine verschwindende Anzahl von Magenbändern oder biliopankreatischen Diversionen.
Aber wenn wir jetzt mal von dem internationalen Bild ein bisschen weggehen, schauen wir doch mal zu den Ländern, die unsere Hörerinnen und Hörer hauptsächlich bewohnen, nämlich Deutschland, Schweiz, Österreich. In Deutschland ist es ja so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ja doch ein signifikanter Teil der Patienten eine Schlauchmagenoperation bekommt. Also deutlich mehr als jetzt den klassischen Magenbypass. Korrekt?
Das ist korrekt.
Warum ist das so? Ich meine, wieso fährt man über die Grenze, die Deutsch-Schweizer Grenze, und plötzlich hat man ein anderes Operationsverfahren?
Also die offensichtliche Erklärung ist natürlich eine chirurgisch nicht korrekte, dass die Schweizer das besser können als die deutschen Chirurgen. Ich meine, wenn man da genauer hinschaut, dann merkt man schon, dass es natürlich eine unterschiedliche Situation allein durch die Haltung der Krankenkassen ist. In der Schweiz werden die Kosten von den Krankenkassen gedeckt. Und das ist klar festgelegt. Und das sind deutlich niedrigere BMI-Grenzen, die da relevant sind. Das heißt, der Durchschnitts-BMI der Patienten, die in der Schweiz operiert werden, liegt bei etwa 42. Das ist weit von dem Durchschnitts-BMI, der meines Wissens in Deutschland herrscht. Der liegt da an die 50 Kilogramm pro Quadratmeter, wenn nicht sogar darüber hinaus. Und da haben wir es dann natürlich schon auch mit einem anderen technischen Schwierigkeitsgrad zu tun. Ich kenne die Zahlen nicht in der Schweiz, aber ich wäre nicht überrascht, dass wenn wir den Durchschnitts-BMI der Schlauchmagenpatienten mit dem der Bypass-operierten Patienten vergleichen, dass wir dann eine ähnliche Verteilung sehen würden, nämlich dass wir es dann ähnlich auch machen wie die Kollegen in Deutschland, dass bei technisch anspruchsvoller Operation aufgrund einer ausgeprägten Adipositas der Schlauchmagen dann in der Situation durchaus eine valable Alternative ist.
Was ich in den Selbsthilfegruppen immer höre, wenn ein Betroffener die Frage stellt, ja, soll ich einen Magenbypass machen oder soll ich einen Schlauchmagen machen, dann kommt immer sofort die Frage von den anderen, hast du Refluxbeschwerden, ja oder nein? Ja, das ist immer das Allererste. Warum ist das abhängig von der Operationsmethode?
Ja, das ist ein berechtigter Einwand, weil wir aus den eingangs erwähnten und zitierten Studienergebnissen mittlerweile sehr genau wissen, dass Patienten, die eine Schlauchmagenresektion erhalten, ein höheres Risiko haben, eine Refluxerkrankung zu entwickeln. Das bedeutet, dass beispielsweise in einer großen finnischen Studie, die vor 10 Jahren begonnen wurde, deren Ergebnisse letztes Jahr in einem renommierten chirurgischen Journal publiziert worden sind, dass diese Studie gezeigt hat, dass 10 Jahre nach der Operation bei den Schlauchmagenpatienten im Vergleich zu den Bypasspatienten der Gebrauch von Säureblockern, also PPIs, Protonenpumpeninhibitoren, signifikant höher war als bei den Bypasspatienten. dass bei einer endoskopischen Kontrolluntersuchung die Anzahl der Speiseröhrenentzündungen deutlich höher war und dass es auch, das ist noch nicht ganz raus, zu vermehrten dauerhaften Änderungen der Schleimhaut in der Speiseröhre kommen kann.
Das heißt also, um auf die Frage der Selbsthilfegruppengänger zurückzukommen, dass wir den Patienten, die schon von Haus aus Sodbrennen als ein wichtiges Symptom einer sogenannten Refluxerkrankung haben, dass die Leute, die daran leiden, sich gar nicht gut eignen für einen Schlauchmagen. Würdest du das so unterschreiben?
Zumindest hätte ich große Vorbehalte, in der Situation etwas zu machen. Eine Sondersituation, die man da noch berücksichtigen muss, ist das Vorliegen einer Zwerchfellhernie, finde ich. Ein Zwerchfellbruch, eine sogenannte Hiatushernie, kann ja auch für den Reflux letztendlich mitverantwortlich sein. Und bei den Daten, die wir heute interpretieren und den Schlauchmägen, die vor 15 Jahren durchgeführt worden sind, war es sicherlich nicht Routine, dass bei Patienten, die einen Zwerchfellbruch hatten, gleichzeitig bei der Schlauchmagenresektion dieser Zwerchfellbruch korrigiert worden ist. Also wenn ich einen Patienten habe, der Refluxbeschwerden hat und eine gleichzeitige Hiatushernie und der darauf besteht, einen Schlauchmagen zu bekommen oder bei dem medizinische Gründe gegen eine Magenbypass-Operation sprechen, wäre ich auch bereit, eine Schlauchmagenresektion zu machen, allerdings unter der Bedingung, dass dann die Hiatushernie mitversorgt werden muss.
Ja, es sind ja viele Voraussetzungen für und gegen die jeweiligen Eingriffe. Da kommen wir vielleicht nochmal im Detail drauf. Tarek, ich hätte mal eine Frage an dich. Du bist ja operiert vor über 20 Jahren mittlerweile. Du hast eine Magen-Bypass-Operation bekommen. Wurde damals mit dir darüber gesprochen, dass es alternative Operationstechniken gibt? Oder war das von Anfang an klar mit dem Bypass?
Naja, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast so offiziell sagen sollte, aber Fakt war ja, ich wusste ja gar nicht, dass ich einen Bypass bekomme. Ich habe ja ein Magenband gehabt und das wurde mir rausgenommen. Und als ich dann wach geworden bin, habe ich mitgeteilt bekommen, dass ich jetzt einen Magenbypass habe.
Oh, auch also, ein interessanter Ansatz.
Ja, also das war...
wir fragen jetzt nicht, wo das gemacht worden
nein,
ist.
Nein, das war also... Operation war alles super und ich wollte ja auch was machen, gar keine Frage. Aber mein Bruder hat das dann entschieden, gemeinsam mit dem Chirurgen. Und
Die haben sich auch dafür entschieden, dir vorher mal lieber nichts zu sagen. Oder wie verstehe ich das?
Naja, letztendlich, und das bringt uns, deine Frage bringt uns natürlich zu einem super spannenden Thema, Andreas. Sollte ich denn als Patient überhaupt entscheiden, welche Operationsmethode, also nehmen wir doch mal ganz, also das ist jetzt mein Blick als Laie, ja, auf das Thema Chirurgie im Allgemeinen. Ich würde doch niemals auf die Idee kommen, nehmen wir mal an, ich habe Durchbruch oder ich habe irgendetwas in meinem Körper, ja, ich habe Magengeschwür oder was auch immer. Ich würde doch niemals auf die Idee kommen, zu dem Arzt zu gehen, zu dem Chirurgen und sagen, Sie müssen das aber nach der und der Methode operieren. Dann würde der zu mir sagen, wissen Sie was, wenn Sie das doch so super selber können. Gut, geht technisch nicht, aber ich würde auf jeden Fall, ne, wenn ich jetzt was Großes oder etwas Gravierendes habe, dann würde ich doch nie dem Chirurgen sagen, welche Methode er anwenden soll.
Also du kämpfst gar nicht auf den Gedanken zu sagen, hier, Magenbypass kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage aus den Gründen, ich will einen Schlauchmagen.
Ich bin kein Experte. Also das heißt, ich würde doch, wenn ich einem Chirurgen vertraue und der macht auf mich einen kompetenten Eindruck, darüber haben wir ja in einer der letzten Folgen schon gesprochen, wie erkennt man einen guten Chirurgen? Aber wenn ich doch die Entscheidung getroffen habe, dann sollte er doch auch die Entscheidung treffen, welches OP-Verfahren angewendet wird. Oder wie seht ihr das?
Die Realität in der Sprechstunde sieht ja häufig anders aus. Die Patienten kommen mit klar formulierten Wünschen. Marco, wie Wie empfindest du das in deiner Sprechstunde, wenn die Patienten eine klare Vorstellung haben dessen, was sie haben wollen, insbesondere dir in deine eigene chirurgische Kompetenz hineinreden, indem sie eine Operationsmethode einfordern?
Habe ich überhaupt kein Problem mit. Also die Frage ist, auf welcher Grundlage von Informationen der Patient den einen oder den anderen Eingriff wünscht. Also meine Aufgabe als Arzt ist zu überprüfen, ob er die richtigen Informationen zur Hand hat, wenn das nicht der Fall ist, ihm die zur Verfügung zu stellen und ihm objektiv die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden darzulegen. Und dann finde ich, sind diese Zeiten, wo der Gott in Weiß sagt, wie es läuft, vorbei. Ich glaube, man geht gerade im Kontext von chronischen Erkrankungen, und das haben wir ja auch schon oft miteinander betont, dass das bei der Adipositas der Fall ist, wie so ein Vertrag zwischen Behandler und Patient ein. Und so ein Vertrag, der kann eigentlich nur im gegenseitigen Einvernehmen dauerhaft sein. Und deswegen halte ich es für ungemein wichtig, dass die Patienten so gut wie möglich informiert sind. Das ist ja eine der Hauptgründe, weshalb wir diesen Podcast machen. Um dann im Sinne des, das hat ja auch einen Fachbegriff, des Shared Decision Making, gemeinsam festzulegen, welches denn möglicherweise das bessere oder das beste OP-Verfahren in der Situation ist. Ich sehe unsere Rolle als Ärzte da, die Studienergebnisse zu kennen, objektiv zu beurteilen und dann auch dem Patienten darzulegen, damit man gemeinsam dann die Entscheidung fällt, ja.
Okay, aber noch ein Stück weiter nach vorne. Wie viele Patienten, wie viel Prozent der Patienten kommen denn in eure Sprechstunde und wissen schon, welches OP-Verfahren angewendet werden sollte?
Ja, die meisten haben so ein Halbwissen, oder? Also da gibt es ja unzählige Foren mittlerweile, wo Experten und selbsternannte Experten Fachwissen austauschen über verschiedene Operationen. Es gibt auf jeder gut gemachten Adipositas-Zentrumsseite mittlerweile Hinweise über die OP-Techniken. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos. Also wenn man möchte, gibt es ja Unmengen an Möglichkeiten, sich da zu informieren. Aber es ist schon so, dass wir dann auch immer wieder Patienten haben, die sagen, naja, letztendlich müssen Sie das ja entscheiden. Und da muss man den Patienten abholen und sagen, nee, das entscheide ich hier nicht alleine. Das machen wir schön gemeinsam, weil wir ja, um da auch wieder auf die Studienlage zurückzukommen, wissen, dass gut informierte Patienten, die sich mit ihrer Erkrankung gut auskennen, statistisch über die besseren Ergebnisse verfügen.
Jetzt muss man ja natürlich auch sagen, dass gute Information das eine ist. Sie aber im Kontext einer sehr komplexen chronischen Erkrankung einzuordnen, eine andere. Also jetzt kann ein gut informierter Patient, ein Betroffener, der die sich in dieser Masse an zur Verfügung stehenden Informationsquellen reichhaltig bedient hat, ja die falschen Schlüsse aus diesen Informationen ziehen. Also insbesondere kommen ja gelegentlich auch mal Patienten dann in unsere Sprechstunden, die dann Dinge fordern, die medizinisch nicht sinnvoll sind.
Ja, und da kommt eben die Rolle des Mediziners ins Spiel, der dann auch sagt, naja, also funktioniert nicht, ist nicht gut, ist keine gute Option.
Genau, das ist ein wesentlicher Punkt. Deswegen bin ich ja auch anderer Meinung als ihr oder als du, Marco, dass ich sage, der Patient, also ich als Patient möchte das nicht entscheiden, weil ich kann ja alleine, ich habe eine Fülle von Informationen und ich selber weiß ja noch nicht mal, welche Fragen ich mir stellen muss, um zur Entscheidung zu kommen, was ist die geeignete Operation. Also du als Chirurg stellst mir ja ganz andere Fragen als ich selber, weil du hast diesen medizinischen Hintergrund, auch diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, so eine Zwischenlösung ist, glaube ich, der beste Weg, dass man sagt, du stellst mir die Fragen in dem Erstgespräch, ich beantworte sie. Und der Chirurg erklärt mir dann, welche Operationsmethode er anwenden würde und warum er das so tun würde, oder?
Aber so habe ich es gemeint.
Okay.
Also es ist keinesfalls so, dass ich dann am Ende den Patienten entscheiden lasse, welche Operation. Das macht man im Team. Das meinte ich mit gegenseitigem Einvernehmen im Vertrag. Ich mache natürlich keine Operation, die ich aus chirurgischer oder medizinischer Sicht nicht gutheißen kann oder wo ich kein gutes Gefühl habe. Aber wir wissen, das weiß ja jeder, dass ich primär jetzt mal eine Magenbypass-Operation bevorzuge. Wenn ich allerdings einen Patienten habe, der einen Schlauchmagen möchte und der weiß, dass er da ein höheres Risiko für eine Refluxerkrankung hat, der weiß, dass der Bypass vom Körpergewichtsverlust überlegener ist und trotzdem aus persönlichen Gründen einen Schlauchmagen bevorzugt, vielleicht kennt er jemanden in der Familie, der damit sehr gut abgenommen hat, dann spricht da ja kein medizinischer Grund dagegen, das nicht zu tun. Und damit kann ich natürlich auch leben. Aber ich habe eben alle Informationen zur Verfügung gestellt, die pro und contra sind, damit der Patient dann auch mit dieser Information eine informierte Entscheidung fällen kann. Und dabei unterstütze ich ihn natürlich.
Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Wir sind uns jetzt hier in unserer kleinen Runde über diesen Shared Decision-Making-Prozess einig. Das ist eine gute Sache. Das ist eine spezielle Situation, auch in der Chirurgie, gerade in der bariatrischen Chirurgie, dass es eben sehr, sehr viele, sehr gut informierte Patienten gibt. Also darüber sind wir uns einig, das wollen wir, das fordern wir, das finden wir gut. Und zu diesem Zwecke benötigen die Betroffenen Informationen. Die liefern wir ihnen ja auch mit Hilfe dieses Podcasts unter anderem. Jetzt also mal konkret, wenn wir jetzt auf diese beiden Operationsmethoden zu sprechen kommen. Magenbypass. Für wen ist ein Magenbypass eine Operationsmethode, die anzustreben ist?
Also in meiner Sicht grundsätzlich primär erstmal für jeden bariatrischen Kandidaten. Das heißt für jeden Patienten, der je nach Richtlinien, nationalen Richtlinien, die BMI-Grenzen erfüllt, der über ausreichende konservative Therapieerfahrungen verfügt. Nicht, weil ich glaube, dass er damit einer Operation entgeht, aber weil diese Patienten in der Regel über das nötige Wissen rund um die Ernährung verfügen, das auch nach einer Magenbypass oder nach jeder bariatrischen Operation nötig ist, um im Alltag zurechtzukommen. Also das ist so meine Standardempfehlung der Magenbypass.
Das heißt, für dich ist der Magenbypass der sogenannte Goldstandard für jeden Adipositas-Patienten. Es sei denn, es sprechen Dinge dagegen, medizinische, persönliche oder sonst welche, die du nachvollziehen kannst und medizinisch gut heißt.
Genau.
Jetzt gibt es ja Kritiker an diesem Vorgehen, die sehr, sehr viel häufiger die Schlauchmagenoperation durchführen. Und genau diesen Ansatz, den du wählst, nämlich dass dieses Verfahren, bei dir der Magenbypass, bei uns der Magenbypass als Goldstandard, dass dieser Goldstandard bei diesen chirurgischen Kollegen der Schlauchmagen ist. Aus zum Beispiel dem Grund, dass wir ja bekanntermaßen bei Magenbypass-Operierten durchaus auch mal Probleme im längeren postoperativen Verlauf sehen. Also sprich, diese sogenannten inneren Hernien, die unklaren Bauchbeschwerden, die ja durchaus häufig auftreten können, in der Häufigkeit von 8-12%, und wir ganz gelegentlich auch gar keine Ursachen dafür finden. Die Gefahr und die Möglichkeit des sogenannten Anastomosen-Ulkus, also eine Entzündung an der Nahtverbindung zwischen Magen und Dünndarm, das sind ja alles Dinge, die bei einem Schlauchmagen primär nicht auftreten können. Also die Kritiker eines solchen Ansatzes sagen, der Schlauchmagen ist im Hinblick auf mittel- und langfristige postoperative Komplikationen, die sich aus der Prozedur ergeben, günstiger einzuschätzen als der Magenbypass. Was sagst du dazu?
Ja, das, was ich immer in der Situation sage, wenn wir die Antwort nicht kennen, dann lass uns doch mal gucken, was die Studienergebnisse sagen und was die Literatur da sagt. Ich meine, das ist ja das große Problem in der Medizin generell, evidence-based gegen eminence-based, oder? Genau dafür sind Studien da. Und wenn man dann schaut, was diese Studienergebnisse gibt, dann gibt es gute Studien, die ein hohes Evidenzlevel erfüllen, indem sie technisch gut gemacht sind. Das sind in der Regel randomisiert kontrollierte Studien. Und dann gibt es so ein paar retrospektive Fallstudien, die zwar auch informativ und wichtig sind, aber die vom Evidenzgrad eher geringer einzuschätzen sind. Und wenn wir dann in der Literatur schauen und gucken, welche randomisierte Studie gibt es denn da? Da gibt es zum Beispiel diese finnische Studie. Letztes Jahr, 10-Jahres-Ergebnis, Magen-Bypass-Patienten gegen Schlauchmagen-Patienten. Per Zufall entschieden, nicht der Chirurg hat entschieden, nicht der zuweisende Endokrinologe, auch nicht der Patient, sondern das Zufallsverfahren hat entschieden, wer welche Operation bekommt. Das sind etwa 120 in beiden Armen gewesen, absolut identisch, was das Ausgangsgewicht betrifft. Und wenn man dann auf die Anzahl der Komplikationen, und das ist ja das, was in der Regel zu Reoperationen führt, schaut, dann gibt es weder in dem, was wir jetzt als kleinere Komplikation noch als größere Komplikation einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Es ist so, dass beide also statistisch in gleichem Ausmaße reoperiert werden, während die Schlauchmägenpatienten allerdings wegen Refluxbeschwerden in eine Magen-Bypass-Situation umgewandelt werden. Ist es so, dass der häufigste Grund für die Reoperation bei den Magenbypässen die innere Hernie ist? Das ist richtig. Aber sie unterscheiden sich nicht in der Häufigkeit von Reoperationen. Und jede dieser Operationen hat Komplikationen. Und auch wenn ich jetzt wieder in so einen Monolog abfalle, der Punkt ist mir auch wichtig. Wenn wir immer über die Behandlung einer chronischen Erkrankung sprechen, dann ist es bei medikamentösen Behandlungen immer vollkommen akzeptiert, dass je wirksamer ein Medikament ist, auch das Nebenwirkungsprofil zunimmt. Das akzeptiert jeder Patient. Ja? Je stärker das Medikament, desto mehr Nebenwirkung. Warum sollte das bei der Operation anders sein? Die Operation ist die effektivste Therapie der chronischen Erkrankung Adipositas. Er hat unheimlich viele positive Effekte, aber natürlich hat sie auch Nebenwirkungen und dazu zählen innere Hernien, Reflux, Anastomosen, Ulzerationen und so weiter.
Also das heißt, die Anzahl der Komplikationen, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, die ist gleich, nur die Art der Komplikation ist unterschiedlich.
So ist das. Aber sich jetzt als Chirurg hinzustellen und zu sagen, der Schlauchmagen ist sicherer, da glaube ich nicht, dass die Daten da diese eindeutige Stellungnahme unterstützen. Da würde ich aufstehen und das challengen, ja.
Jetzt gibt es ja viele Betroffene der chronischen Erkrankung Adipositas, die jetzt nicht nur ein, in Anführungsstrichen, Gewichtsproblem haben, sondern zahlreiche gewichtsassoziierte Begleiterkrankungen haben. Insbesondere hier Sachen aus dem metabolischen Formenkreis, so wie wir immer schön sagen, also Diabetes mellitus, die Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Fettlebererkrankungen etc. etc. Hat denn das Spektrum der Begleiterkrankungen eine Auswirkung auf die Wahl der Operationsmethode?
Also sicher auf die Empfehlung, oder? Am Ende ist der wichtigste Mechanismus, der zum Beispiel zur Verbesserung der diabetischen Stoffwechsellage führt, der Gewichtsverlust. Wie der letztendlich erreicht wird durch eine Operation, durch ein Medikament, ist am Ende fast sekundär, solange er anhaltend ist. Der wichtigste Mechanismus ist der Gewichtsverlust. Deswegen ist ein Schlauchmagen immer noch besser, als gar nichts zu tun. So würde ich das mal einordnen. Aber auch da gibt es natürlich Studienergebnisse, die beiden Operationsverfahren miteinander verglichen haben. Erst kürzlich ist in einem hochrenommierten, nicht-chirurgischen Journal eine Studie aus Norwegen publiziert worden, 3-Jahres-Ergebnisse von nur Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes, die wieder randomisiert, also per Zufall, entweder einen Magen-Bypass oder einen Schlauchmagen erhalten haben. Das waren jetzt nicht irgendwelche hier letzte Woche diagnostizierten Typ-2-Diabetiker gewesen. Die hatten hohe Langzeit-Blutzuckerwerte, der sogenannte HbA1c-Wert von fast 8. Also das waren schon schwer einstellbare Diabetiker und die sind über 3 Jahre miteinander verglichen worden und da sind die besten Ergebnisse für die Bypass-Operation gezeigt worden. Klare Überlegenheit nach 3 Jahren, spannend zu sehen, was nach 10 Jahren ist, aber die beste und wirklich relevanteste Evidenz, die wir in diesem Zusammenhang haben, weil alle anderen Studien die immer gerne dort zitiert werden, haben primär adipöse Patienten eingeschlossen, von denen nur ein Teil einen Typ-2-Diabetes hatten. Aber diese Studie hat ausschließlich Typ-2-diabetische Patienten eingeschlossen.
Jetzt ist ja interessant und auch irgendwie lustig und witzig, dass du hier eine hochrangig publizierte Studie nach der anderen zitierst, alle mit so ein bisschen mit der Tendenz, dass der Magen-Bypass insbesondere auch im Hinblick auf die Gewichtsreduktion, auf die Behandlung der Adipositas, Begleiterkrankungen etc. etc. eine nachweisbare und signifikante Überlegenheit gegenüber dem Schlauchmagen hat. Diese Studien werden ja nicht nur in der Schweiz gelesen, sondern auch in den anderen Ländern. Jetzt frage ich mich, warum wird dann in Deutschland schon wieder immer noch bei weit über der Hälfte der Patienten Schlauchmagen gemacht? Es gibt ja ganze Zentren in Deutschland, die sich mehr oder weniger spezialisiert haben auf die Durchführung einer Schlauchmagenoperation. Das erscheint mir irgendwie ein Widerspruch zu sein. Die deutschen Chirurgen lesen ja diese Studien auch. Was ist da los? Vielleicht, Tariq, kannst du, du hast ja ein bisschen ein Ohr auch an den Selbsthilfegruppen in Deutschland, kriegst da ja sehr, sehr viel mehr mit als wir hier. Hast du da eine Erklärung für? Sind die Patienten eher so in der Situation, dass sie den Schlauchmagen einfordern?
Nee, absolut nicht. Also ich habe folgende Erfahrung gemacht. Wenn jemand in die Selbsthilfegruppe kommt und der hatte ein ärztliches Gespräch, dann kommt er danach in die Gruppe und sagt, der Arzt hat gesagt, ich kriege einen Schlauchmagen, oder der Arzt hat gesagt, ich kriege einen Bypass. Der schlägt mir das vor. Und also der erste Impulsgeber, wenn auch nicht Entscheider, ist der Arzt. Und das Thema Reflux wird immer wieder erwähnt und Komplikationen. Und so ist die Situation. Ich glaube aber auch, du sagtest gerade, vielleicht sollten wir dieses Thema noch ganz kurz mit reinnehmen. In der Schweiz wird die Operation ja bezahlt. In Deutschland gibt es ja dieses aufwendige Verfahren, damit sie überhaupt bezahlt wird, dieser Eingriff. Also ist der Anteil der Selbstzahler zum Beispiel ja auch in Deutschland wahrscheinlich deutlich höher. Davon gehe ich aus. Und ich meine herausgehört zu haben bei Marco am Anfang, dass er irgendwie so im Unterton sagte, dass eine der beiden Operationsmethoden vielleicht auch teurer ist.
Da muss ich ehrlich sagen, in der Schweiz nicht. Also wir haben ja ein ähnliches Abrechnungssystem wie in Deutschland, das ist das sogenannte DRG, Diagnosis Related Group. Und da ist der Ertrag, den man als Spital erhält, wenn man so eine Operation durchführt für einen Schlauchmagen, identisch zur Magen-Bypass-Operation.
Das meinte ich gar nicht von der Ertragsseite. Entschuldigung, ich meinte das gar nicht von der Ertragsseite, sondern aus Patientensicht. Weil du sagtest, eine Operationsmethode ist deutlich anspruchsvoller.
Ja, aber die Erlöse, die generiert werden, die sind identisch.
Das heißt für den Patienten auch, die Kosten sind bei Selbstzahlern zum Beispiel, sind die gleichen?
Ja, die Kosten für die Selbstzahler werden ja vom Operateur festgelegt. Letztendlich ist da da entscheidet der Markt am Ende des Tages. Aber eigentlich darf eine Schlauchmagenoperation nicht mehr oder weniger kosten als eine Magen-Bypass-Operation und umgekehrt. Die offiziellen Erlöse, die die Krankenhäuser und die Spitäler von den Krankenversicherungen bekommen, sind identisch. Ergo ist es auch so für die Selbstzahler, dass die Kosten gleich sein müssten und sollten. Wenn dem nicht so ist, dann sollte man nochmal kritisch mit dem jeweiligen Operateur sprechen.
Also wir wollen ja jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass alle bariatrischen Chirurgen in Deutschland die Literatur nicht kennen. Also
Im Gegenteil.
Und die kennen diese Studien sicherlich auch. Und da ist natürlich die Frage berechtigt, warum wird denn dann trotzdem Schlauchmagen durchgeführt? Ich würde noch mal kurz auf das Eingangsstatement, was den Durchschnitts-BMI betrifft, zurückgehen. Mhm.
Gut, guter Punkt.
Da hat es nämlich was mit der OP-Sicherheit auch zu tun. Nützt ja nichts, wenn der Bypass zwar metabolisch die besseren Ergebnisse hat, aber die Komplikationsrate aufgrund der starken und hohen Adipositas der jeweiligen Patienten im Durchschnitt dann überwiegt. Also da spielt die OP-Sicherheit ein wichtiger Punkt. Und ich glaube schon auch, dass es da eine Rolle spielt, wie denn die Nachsorge in den jeweiligen Ländern organisiert und letztendlich auch vergütet wird. In der Schweiz ist die Nachsorge von den Krankenkassen vergütet. Das heißt, jeder Nachsorgetermin, jede Laboruntersuchung kann über die Krankenkasse abgerechnet werden. Und jetzt möchte ich keinen Quatsch erzählen, aber das müsstest du mir nochmal sagen. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht der Fall.
Ja, das ist nicht der Fall. Es gibt individuelle Verträge zwischen den Krankenversicherungen und einzelnen Leistungserbringern, also Schwerpunktpraxen oder MVZs, medizinische Versorgungszentren oder auch Krankenhäusern. Aber das sind alles sehr individuelle und lokal beschränkte Lösungen. Eine breit gefächerte, überregionale, nationale Lösung, wie das hier in der Schweiz ist, gibt es für Deutschland meines Wissens nach definitiv nicht. Meine deutschen Erfahrungen sind jetzt 4 Jahre her. Zum damaligen Zeitpunkt war die Nachsorge in keiner Weise, in irgendwelchen Weisen geltlich abgebildet. So, da hast du völlig recht, dass die Nachsorge deutlich schlechter organisiert war, was die Qualität und auch die Quantität angeht.
Und da herrscht, glaube ich, auch die Annahme vor, dass ein Schlauchmagen weniger aufwendig ist als ein Magenbypass in der Nachsorge. Das wäre ein weiteres Thema, was man irgendwann mal diskutieren kann, ob das wirklich so ist. Aber zumindest ist der Gedanke nachvollziehbar. Und wenn man doch weiß, dass es kein wirklich sicheres Auffangnetz organisatorisch gibt, dann kann das natürlich auch eine Motivation sein, einen Schlauchmagen durchzuführen, muss man sagen.
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Operationsmethoden. Ich würde aber vorschlagen, dass wir über diese im Detail zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ausführlicher sprechen, weil die Zeit ja doch etwas fortgeschritten ist. Und Gleiches gilt auch für diese große Gruppe und das große Thema der sogenannten Reoperation. Also was kann man machen, wenn eine erste durchgeführte Operation nicht den gewünschten Erfolg hat, primär gar nicht erreicht wird oder das Gewicht nach initial guter Abnahme wiederkommt? Das sind Themen, die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in aller Ausführlichkeit adressieren.
Darf ich da schon mal einen Teaser geben?
Ah, sicher.
Also was die Anzahl oder die Notwendigkeit einer Reoperation angeht, ist es mir wichtig zu betonen, dass das nicht notwendigerweise ein Scheitern der Operation bedeutet. Nochmal, chronische Erkrankung, das ist einfach nur ein Wiederaufflammen einer chronischen Erkrankung. Ja, und dann muss die Therapie eskaliert werden, so wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung auch. Wenn man Krebspatient ist und man kriegt einen Dickdarmkrebs operiert und entwickelt 5 Jahre später Lebermetastasen, dann ist das auch kein Grund, die Therapie nicht anzupassen, sondern wird die Therapie angepasst. Dann gibt es eine Eskalation, vielleicht gibt es eine Chemotherapie. Das ist bei der Behandlung der Adipositas auch nicht anders. Und dann nochmal vielleicht als rein praktischen Hinweis für die Patienten, die sich jetzt fragen, naja, also kennt mein Arzt, der mir da gegenüber sitzt, denn die Literatur und ist er da up to date und gibt er mir ein objektives Bild wieder von dem, welche Aspekte denn bei der Wahl des vermeintlich besten Operationsverfahrens berücksichtigt werden müssen? Da würde ich als Patient also sehr misstrauisch werden, wenn ich in ein Zentrum gehe, was damit prahlt, extrem hohe Patientenzahlen zu haben, wo aber, sage ich mal, 99% der Patienten nur ein Verfahren bekommen. Ein gutes Adipositas-Zentrum zeichnet sich meines Erachtens dadurch aus, dass mehrere Operationen angewendet werden, für die es eine gute Evidenz gibt. Und wenn es ganz, ganz neue OP-Verfahren gibt, da muss man ganz besonders vorsichtig sein, weil für die gibt es in der Regel keine guten Studienergebnisse.
So, Marco, fast ein schönes Schlusswort. Ich muss ihn ein bisschen einfangen, weil ihr habt gerade die Bimmel gehört, die uns nach 35 Minuten darauf hinweisen sollte, dass wir zum Ende kommen sollen. Und die hat der Marco komplett ignoriert. Und eine Bitte habe ich aber noch zum Schluss an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben sehr viele Zuhörer Und ihr würdet uns alle einen Riesengefallen tun, wenn ihr diese Folgen, diesen Adi-Podcast abonnieren würdet. Das würde uns sehr helfen, sichtbarer zu werden bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und einfach ein Abo und ihr werdet über jede neue Folge informiert. Können wir noch was anderes sagen zum Schluss?
In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
Ich hoffe, dass wir helfen konnten und nicht nur Verwirrung gestiftet haben. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.